HR Info, Netzwelt.
Es bietet gerade für junge Menschen eine ganz große Chance, beispielsweise wenn es Fragen gibt zu Politikern, Politikerinnen, da mit diesen Menschen in Interaktion zu treten.
Wir diskutieren seit vielen, vielen Jahren über Hate Speech und ich habe das Gefühl, dass Clubhouse nicht wirklich dazugelernt hat von all diesen Diskussionen und sehr naiv rangegangen ist an der Etablierung einer neuen Plattform.
Wenn da dann rechtsextreme Influencer beginnen, sich da in größerer Zahl zu versammeln, dann wird es ziemlich hart, das Treiben von denen dann auch zu beobachten.
Die neue Social-Media-App Clubhouse. Auf allen Kanälen wird gerade über sie gesprochen, denn sie macht als erste Live-Podcasts möglich, samt interaktivem Austausch. Bisher aber nur für Apple-Nutzer. Im App Store ist sie nach wie vor die meistgeladene App in Deutschland. Die Hersteller sprechen von mittlerweile 2 Millionen Nutzern weltweit. Im Internet wird teilweise Geld dafür geboten, eine Einladung zu erhalten, um diesem exklusiven Club beizutreten. Aber wie geht es dort in diesem exklusiven Raum eigentlich zu? Ist es richtig, dass derzeit immer mehr nach außen dringt, was dort hinter der virtuellen Tür besprochen wird? Was heißt das für den öffentlichen Diskurs? Und haben wir, ähnlich wie in den USA, bereits ebenfalls mit Hass und Hetze bei Clubhouse zu kämpfen? Dem möchte ich jetzt nachgehen in der hr-info-Netzwelt. Mein Name ist Julie Rutsch. Ich habe mir gedacht, schauen wir uns die Clubhouse-App doch jetzt einfach mal zusammen an und mogeln uns quasi am Türsteher vorbei rein in den Club. Ich habe schon eine Einladung bekommen, habe die App auch schon ein bisschen ausgetestet und bin quasi schon Clubmitglied. So, jetzt öffne ich die mal, zack, und dann sind wir auch schon drin. Ich sehe jetzt direkt, dass ich 3 neue Einladungen habe, die ich verteilen kann. Also, wenn Sie eine wollen, schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail an hr-info. Was ich jetzt als erstes auch sehe, sind die Räume, die gerade laufen. Da gibt es zum Beispiel einen Raum, der heißt Sports Biz Corner, Frauen im Sportbusiness 007. Da gibt es immerhin 90 Leute, die dabei sind und auch 10, die sprechen. Und wenn ich da jetzt reingehe, da muss ich vorher den Ton ausmachen, weil oberste Regel, es darf nicht mitgeschnitten werden. Dann kann ich die einzelnen Teilnehmer sehen mit ihren Bildchen und ihrem Namen. Hier spricht zum Beispiel gerade Stefanie. Und ich kann sehen, wer von den Leuten sozusagen die Moderatoren sind, weil die haben dann ein grünes Symbol. Und ich kann sehen, wer mit denen aber gerade auf der Bühne sitzt. Das ist nämlich separiert. Und unten sehe ich dann aber auch noch, wer gerade trotzdem auch mit zuhört und einfach nichts sagt. Weil bei jedem, der den Raum betritt, ist das Mikro erstmal leise. Das heißt, er kann erstmal nur stumm zuhören. Und wenn man mitsprechen möchte, dann hebt man virtuell die Hand und meldet sich an, dass man was zu sagen hat und kann dann darauf hoffen, dass die Moderatoren einen mit auf die Bühne holen. Das heißt, man sieht die kleinen Bildchen und sieht, wer spricht, weil man sieht erstens, dass das Mikro dann nicht mehr stumm ist und man sieht aber auch einen Kreis um die Person herum und sieht, ah, okay, die sagt gerade was. Ich kann aber auch sehen, wenn ich da wieder rausgehe, kann ich auch sehen, welche Themen als nächstes noch kommen. Also es gibt jetzt zum Beispiel gleich noch einen Talk über Mainz 05 Gebabbel, also schon wieder Sport. Es gibt dann auch noch einen Raum über Tipps für Nachwuchsjournalisten. Es gibt einen Raum, der heißt Deutschrap, der Deutschrap Talk. Also es gibt auch Musikräume, da sehe ich gerade, da sind 118 Leute drin, 7 am Sprechen. Und ich kann auch sehen, wer von meinen Freunden ist gerade online und auch in welchen Räumen stecken die gerade. Dann könnte ich mich auch da dazuschalten. Also Clubhouse ist quasi eine auditive Podiumsdiskussion, die sich zusammensetzt aus Moderatoren, aus Gesprächsteilnehmern und aus Zuhörern. Und ich könnte jetzt auch einen eigenen Raum erstellen, den darf ich dann auch selber moderieren. Also darf dann entscheiden, wer mit mir da drinnen auf der Bühne sitzt und dann zu dem Thema, was ich vorher auswähle, dann zusammen diskutiert. Wenn ich mich hier so umschaue, dann sind es vor allem Medienschaffende, die hier angemeldet sind. Aber auch Politiker, es sind Promis, also zum Beispiel Thomas Gottschalk, Dunder Hayali, Digitalministerin Dorothee Bär, FDP-Chef Christian Lindner. Sie alle kommen hier quasi zusammen. Und es ist übrigens auch gar nicht entscheidend, wie Sie die App aussprechen. Ich persönlich sage Clubhouse. Viele sprechen in der App, aber auch außerhalb der App von Clubhouse. Also man kann es auch deutsch aussprechen. Aber wie gesagt, wie der Austausch letztendlich in den Räumen klingt, das kann ich Ihnen leider nicht zeigen, denn wie gesagt, die oberste Regel ist, es wird nichts aufgezeichnet. Alles, was bisher nach draußen gedrungen ist, wurde schriftlich zitiert und dann meist bei Twitter veröffentlicht. Aber fragen wir doch mal, wie die App ankommt. Zum Beispiel bei Olivia Heider. Sie ist 30, kommt aus Langen und arbeitet als Persönlichkeitscoach.
Für mich ist an Clubhouse das Besondere, dass es nicht unbedingt so selbstdarstellerisch ist wie andere Social-Media-Apps. Wenn wir jetzt zum Beispiel Instagram nehmen, dann geht es ja alles übers Visuelle. Natürlich wird da auch gesprochen, aber man zeigt sich, man inszeniert sich, man hat die perfekten Fotos. Und bei Clubhouse, da fängst du einfach an, drauf loszureden. Da wird gar nichts geschnitten und da wird auch nichts aufgenommen, sondern das, was in dem Moment passiert, passiert. Und du bist wirklich auf die Stimme fokussiert und auf den Inhalt vor allen Dingen der gesagten Worte.
Ich spreche jetzt mit meinem HR-Kollegen Danny Stanic, der im Social-Media-Team der Hessenschau arbeitet. Und er war einer der ersten, der Stunde der Clubhouse genutzt hat. Und er lässt sogar einen Room, den er selber moderieren würde, jetzt für uns sausen, weil er mit uns darüber spricht, was ihn denn überhaupt in den Bann gezogen hat. Danny, vielleicht würdest du das uns erstmal kurz sagen. Also was hat dich derart in den Bann gezogen, dass du deine Nächte bei Clubhouse verbringst?
Naja, erst einmal ist es etwas komplett Neues. Und alles, was neu ist, so mich als Digital Native, catcht das natürlich sofort. Und zweitens ist das eine App, die es bisher so auf diese Art und Weise noch nie gab. Also ich meine, wir kennen ja alle Instagram, wir kennen Facebook. Das ist alles sehr bildstark. Da geht es um Bewegtbild oder auch um Fotos. Bei Clubhouse sieht es ganz anders aus. Da gibt es keine Fotos und auch keine Videos. Da geht es wirklich nur um die Stimme. Und wie du schon gesagt hast, wurde ich gerade eingeladen, an einer Diskussion teilzunehmen. Stammtisch Almania, was machen Sachen? Und dort geht es heute um Migration. Natürlich ein Thema, was mich auch total bewegt. Aber ich lasse ganz bewusst jetzt diesen Raum sausen, um hier mit dir sprechen zu können.
Sehr gut. Jetzt ist es ja so, dass Clubhouse sehr limitiert ist. Letztendlich können ja eigentlich fast, wenn wir das mal so sehen, wenn wir das nach Android-Usern aufdröseln, 80% der Gesellschaft nicht teilnehmen, weil sie kein iPhone haben. Und es gibt auch viele Leute, die haben iPhone, das ist viel zu alt, als dass sie sich die App da runterladen könnten und nutzen könnten. Und man muss ja auch eingeladen werden. Und es sind vor allen Dingen Journalisten vertreten und Politiker. Würdest du dann sagen, das ist eher ein elitärer Stammtisch oder ist es wirklich die öffentliche Bühne, wo Dinge dann auch passieren und später dann auch weitergedreht werden?
Also es ist schon jetzt zu Beginn ein kleiner Kreis. Das wird sich aber jetzt im Laufe der Zeit ändern. Also Clubhouse ist jetzt gerade noch sehr exklusiv. Ich glaube, in den kommenden Monaten wird das schon allen zugänglich gemacht. Zumindest alle, die irgendwie Internet haben und Smartphone haben, um da irgendwie mitzumachen. Das Ganze hat natürlich große Chancen, wenn man sich beispielsweise die Politik anschaut. Wenn Politiker in Sendungen sind, haben sie immer einen bestimmten begrenzten Zeitraum, um zu sprechen. Dadurch ist gerade bei den jungen Leuten, ja, fehlt oftmals einfach das Verständnis für Politik. Also so grundlegende Fragen, wie funktioniert überhaupt Politik und über was wird denn da gerade gesprochen? Und da sehe ich beispielsweise eine ganz große Chance, dass man auf Clubhouse länger zuhören kann, auch selber Fragen stellen kann, wenn man nun auf die Bühne geholt wird, weil das entscheiden dann letztendlich die Moderatoren. Also die Menschen, die diese Diskussionen starten, entscheiden auch, wer mitsprechen darf. Und gleichzeitig ist das dann aber auch die Gefahr. Ja? Wenn wir uns jetzt beispielsweise einen Raum vorstellen, wo eine bestimmte Partei über ein bestimmtes Thema spricht, dann können die Leute, die das moderieren, selbst entscheiden, wen sie aus dem Publikum hochholen. Und es sei mal jetzt dahingestellt, ob sie vielleicht auch kritische Journalisten so eine Diskussion hochholen oder ob es eher so in Richtung, ja, wir beweihräuchern uns selbst und lassen gar nicht so die kritischen Stimmen zu.
Wir müssen auf jeden Fall über einen Fall sprechen, nämlich über Bodo Ramelow. Der Ministerpräsident von Thüringen, er hat in einem der Clubhouse-Räume aus dem Nähkästchen geplaudert und sich dabei etwas sehr aus dem Fenster gelehnt. Denn er hat Angela Merkel als Merkelchen bezeichnet und er hat zugegeben, dass er in den Bund-Länder-Schalten Candy Crush spielt. Du warst sogar in diesem Raum dabei, hast gelauscht, hast das gehört. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Also ich habe Bodo Ramelow als sehr authentisch wahrgenommen und Man glaubt es ja kaum, ne? Das ist halt der Ministerpräsident und der ist auf einmal in einem Raum mit lauter jungen Journalistinnen und Journalisten und unterhält sich über Trash und dann aber auch über politische Dinge und er kam so ins Plaudern, dass er alles um sich herum ausgeblendet hat. So hat es zumindest den Eindruck auf mich gemacht, dass er sehr viele Dinge einfach ausgeblendet hat und dann sind eben halt auch solche Sachen gefallen, dass er Candy Crush spielt und dass er es irgendwie bis Level 10 schafft und hat auch unsere Bundeskanzlerin dann auch als Merkelchen bezeichnet. Und ihm war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, was für eine Welle er damit loslöst. Denn in den Tagen zuvor haben wir uns in diesen ganzen Räumen unterhalten, wie sehen denn die Datenschutzbestimmungen denn eigentlich aus? Und alles, was man hier sagt, darf ja eigentlich nicht nach außen getragen werden.
Ganz genau, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Und ich habe das schon so aus Social-Media-Sicht, habe ich mir gedacht, oh je. Ja, also glaubt ihr wirklich, wenn hier Dinge besprochen werden und 3000 Menschen zuhören, dass das wirklich alles in diesem Raum bleibt und keiner der Journalistinnen sich da irgendwie Notizen macht und das Ganze dann irgendwo in einem Beitrag landet oder als Zitatpost auf Social Media? Und genau das ist ja dann auch passiert. Und Bodo Ramelow hat sich dann, und das war sehr interessant, ebenfalls das erste Mal zu der Bemerkung Merkelchen in einem Clubhausraum geäußert und hat sich dafür entschuldigt. Und anschließend hat er das erst dann bei Twitter gemacht, weil nämlich eine Journalistin ihn genau darauf angesprochen hat und gesagt hat, Herr Ramelow, wäre es denn vielleicht nicht notwendig, dass Sie vielleicht sich auch über Twitter dazu äußern und sich vielleicht für das Wort Merkelchen entschuldigen? Und das hat er dann anschließend gemacht. Also er ist total in die Falle getappt, hat aber dann auch diese Plattform genutzt, um seinen Fehler einzugestehen. Und das ist natürlich etwas, was es vorher so noch nie gab. Politiker sind in dieser Plattform menschlich, ich sage ganz bewusst menschlich gewesen, authentisch gewesen. Ich glaube, dieser Zug ist jetzt endgültig abgefahren. Ich glaube, jeder Politiker wird sich jetzt Gedanken darüber machen, wie er etwas sagt, was er genau sagt, weil eben Journalistinnen und Journalisten zuhören und alles nach außen dringen kann.
Da kommen mir direkt zwei Fragen in den Kopf. Erstens, wie hast du das wahrgenommen? Fandst du das auch, also hast du da zugehört in diesem Boom und dachtest so, wie kann er denn das jetzt sagen? Oder hast du in dem Moment gedacht, ach, das ist doch eigentlich mal ganz, ganz sympathisch, jemanden so plaudern zu hören?
Genau das habe ich gedacht. Ich habe erstmal im ersten Augenblick habe ich gedacht, super sympathisch. Er erzählt einfach aus seinem Alltag. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir arbeiten, dass unsere Gedanken irgendwo anders mal abschweifen oder dass man kurz aufs Handy guckt. Was man allerdings nicht vergessen darf, Bodo Ramelow ist Ministerpräsident. Mhm. Deutschland befindet sich in einem Lockdown, sterben jeden Tag sehr viele Menschen an Corona. Und er sitzt im Bundestag als Stellvertreter der Bevölkerung. Und da dann so eine Äußerung zu bringen, ist natürlich hart. Aber im ersten Augenblick als Mensch und nicht unbedingt als Journalist habe ich das als sympathisch empfunden. Im zweiten Augenblick habe ich gedacht, oh, was hat er da jetzt gesagt?
Aber ist es dann nicht eben auch wichtig, dass solche Dinge, die dort gesagt werden, dann auch an die breite Öffentlichkeit kommen? Eben entweder bei Twitter, was ja eigentlich auch eher so eine Journalisten-Politiker-Bubble ist, oder eben halt auch dann in die Zeitungen, in die Online-Medien, sonst wohin. Ist das wichtig, dass das passiert? Oder denkst du, es ist wichtig, dass das da ein geschlossener Raum bleibt?
Es ist richtig, dass es passiert, weil ein Ministerpräsident muss eben aufpassen, wie er sich äußert. Und es ist halt eben kein geschlossener Raum. Es ist ein öffentlicher Raum. Auch wenn die App gerade für einen bestimmten Kreis ist und sehr viele Journalistinnen gerade da unterwegs sind und auch Politiker und Politikerinnen unterwegs sind, ist es eben kein geschlossener Raum, sondern ein öffentlicher Raum. Das war uns in den ersten Tagen, uns allen, die dort unterwegs waren, vielleicht gar nicht so richtig bewusst. Aber diese Bubble und gerade über Bubble spricht man sehr, sehr gerne bei Clubhouse. Also egal in welchem Raum man ist, man spricht immer von einer Bubble. Diese Bubble ist definitiv dank Bodo Ramelow geplatzt.
Jetzt ist es ja letztendlich auch so, dass sich da eine ganz neue Community auftut oder sagen wir so eine ganz neue Interaktion mit der Community. Ne? Es gibt ja auch Rooms wie zum Beispiel von der Zeit, die dort ihre Morgenkonferenz abhalten bei Clubhouse und dort die Userinnen und User mit einbeziehen und sagen hier, auf welche Themen habt ihr Bock? Welches Thema sollen wir weiter verbreiten? Sind das nicht auch Chancen, die sich dadurch ergeben, dass man sagen könnte, Clubhouse ist erst der Anfang und es sollte in Zukunft noch mehr solcher Formate geben?
Auf jeden Fall. Das ist eine riesige Chance, wie du gerade schon erwähnt hast. Zeit Online holt dort auch eben Menschen auf die Bühne. Es sei jetzt mal dahingestellt, ob in diesen Räumen sehr viele Journalisten sind. Es sind mit Sicherheit auch ganz normale Menschen, die andere Berufe ausüben und die dann halt einfach ihre Themen nennen. Diese Dinge nennen, die sie gerade beschäftigen. Und das ist eine ganz große Chance, weil da wären wir wieder beim Wort Bubble. wir leben natürlich in einer Bubble und Journalisten wissen auch nicht immer, worüber spricht denn jetzt wirklich die Bevölkerung und was interessiert sie wirklich. Vielleicht vergisst man ein paar Dinge und das ist dann natürlich eine super Möglichkeit, um in Interaktion zu treten und seine Leserinnen, Leser, Hörer, Zuschauer viel ernster zu nehmen und ihnen einfach eine Plattform zu geben. Was ich aber auch gesehen habe, ist beispielsweise ein Raum, wo Menschen waren, die aktuell keinen Job haben und andere Menschen auf der Bühne waren, die gerade Mitarbeiter suchen. Das ist auch sehr, sehr interessant, dass man das irgendwie jetzt auch nutzt, um an Jobs zu kommen. Also wie so eine Jobvermittlung, wo man dann auf die Bühne geholt wird, sich vorstellt, sagt, was man vorher gemacht hat. Also so ein bisschen Talentscouts sind da unterwegs. Aber auch für Menschen, die Musik machen. Es gibt Träume, da war gestern in einem Raum Pietro Lombardi und da waren 500, 800 Leute, die zugehört haben. Und irgendwann hat er gesagt, so, sind denn hier irgendwie Sänger, Rapper irgendwie im Publikum? Meldet euch.
Hast dann du dich da gemeldet? 200...
Nein, ich kann absolut nicht singen. Also das habe ich mich da nicht getraut. Wobei, so einen kleinen Spaß ich erlaube, ich glaube, das wäre dann ganz witzig. Aber es haben sich sehr, sehr viele Leute dann gemeldet. Das hat er zumindest so gesagt. Das waren über 200, so sagte er das. Und dann haben Leute auf einmal angefangen zu singen. Und wenn da jetzt Produzenten beispielsweise dabei sind und sie finden das gut, dann kann man sich sofort vernetzen. Also es bietet gerade für junge Menschen eine ganz große Chance, um vielleicht an ihre Ziele zu kommen, sei es beruflich, aber auch beispielsweise, wenn es Fragen gibt zu Politikern, Politikerinnen, da mit diesen Menschen in Interaktion zu treten.
Das sind die Gedanken von Dani Stanic, meinem Kollegen aus dem Social-Media-Team der Hessenschau, die er mit uns geteilt hat. Er hat sich quasi anstecken lassen vom Suchtfaktor der App und verbringt dort gerade begeistert seine Nächte. Und es zeigt, Clubhouse kann richtig Spaß machen. Er hat aber auch schon ein paar Kritikpunkte angesprochen und die will ich mir jetzt mal genauer anschauen. Neben den Zugangsbeschränkungen, die wir auch schon erwähnt haben, gibt es massive Datenschutzprobleme. Denn jeder, der sich die App herunterlädt, gibt sein gesamtes Adressbuch an die Hersteller frei. Außerdem werden die Gespräche mitgeschnitten und auf US-Server gespeichert. Das macht die deutsche Verbraucherschutzzentrale gerade richtig sauer und die haben jetzt sogar eine Abmahnung gegen die Betreiber ausgesprochen. Wenn die darauf nicht reagieren, könnte die Verbraucherschutzzentrale sogar klagen und ein Bußgeld verhängen lassen. Das wird also noch spannend werden. Ich möchte jetzt mit jemandem auf Clubhouse schauen, der die Audio-App bereits seit Monaten beobachtet, also nicht erst jetzt, seitdem sie in Deutschland gehypt wird. Er heißt Martin Fuchs, ist Politikberater aus Hamburg und er sagt, dass der elitäre Charakter, also diese Exklusivität, die ja auch viele so reizvoll finden an der App, dass die am Ende ein politisches Problem darstellt. Gerade jetzt im Superwahljahr, also wir haben ja dieses Jahr die Bundestagswahl, wir haben zum Beispiel auch in Hessen Kommunalwahlen. Das ist ein Problem, auch wenn es im ersten Moment so scheint, dass Bürger plötzlich Spitzenpolitiker mit ihren Fragen konfrontieren können.
Wenn auch jetzt gerade mit Blick auf die hessischen Kommunalwahlen und auch mit Blick auf die Bundestagswahl wir 80% der Bevölkerung ausschließen, an diesen Gesprächen teilzunehmen und dann zum Beispiel auch in dem Fall jetzt das Bundeskanzleramt ganz exklusiv Datenstrategien dann dort primär diskutieren, dann schließt man jetzt aktuell erstmal sehr viele Menschen aus und schafft dann auch wieder dieses Bild, was ja mittlerweile ja auch sich verfestigt hat durch populistische Kräfte in diesem Land, dass nämlich in dem Fall Journalistinnen und Politikerinnen unter einer Decke stehen, schafft man eher noch ein Narrativ oder stärkt ein Narrativ, dass da die Elite unter sich diskutiert und der normale Bürger, Bürgerin, der gar nicht so richtig willkommen ist und gar nicht so richtig auch seine kritischen Fragen stellen kann, sondern eher ausgeschlossen wird.
Würden Sie denn auch sagen, dass Sie jetzt schon gewisse Gefahren auch erkennen können? Sie haben es ja eben schon angesprochen mit gewissen Narrativen oder dass Menschen ausgeschlossen werden. Sehen Sie noch andere Gefahren, die durch die App entstehen?
Ja, ich sehe eine Riesengefahr. Wir diskutieren seit 10 Jahren über Desinformation, über digitale Kanäle. Wir diskutieren seit vielen, vielen Jahren über Hate Speech. Wir diskutieren über Moderation, wie solche Räume moderiert werden müssen. Und ich habe das Gefühl, dass Clubhouse nicht wirklich dazugelernt hat von all diesen Diskussionen und sehr naiv rangegangen ist an der Etablierung einer neuen Plattform, die ja auch mal für viele Millionen, Milliarden Menschen nutzbar sein soll irgendwann. Und es extrem schwer ist, Audio-Konversationen zu moderieren, äußern und dann vielleicht auch, wenn dort zum Beispiel sich Populistinnen und Populisten mit irgendwelchen Fake News und Fehlinformationen, Desinformationen dort austoben, dass man das dann auch wirklich einfangen kann. Es ist schon extrem schwer, Text wirklich zu überwachen und dann dagegen vorzugehen, aber dann auch noch Audiogespräche, die auch noch live erfolgen, und das ist ja so ein bisschen der Sinn auch der App, dass man sich quasi echtzeitmäßig dann live informiert, ist fast unmöglich, das zu moderieren. Und wenn man dann sieht, dass Clubhouse nur 9 Mitarbeiterinnen aktuell hat, dann ist es bei 2 Millionen Nutzerinnen weltweit, die App bisher hat, fast unmöglich, das zu verhindern, dass natürlich relativ schnell Hass, Hetze, Desinformationen sich dort ausbreiten können und dort natürlich auch auf einen sehr fruchtbaren Boden fallen, weil es halt auch dann wiederum diese emotionale Nähe ist, die dann auch und unbedarfte Moderatorin, das kommt noch dazu, nicht ausgebildete Moderatorin in diesen Räumen, die dann gar nicht darauf reagieren können, wenn dann zum Beispiel eine Influencerin der neuen Rechten dann dort ihre Statements abgeben kann und der unbedarfte Moderator dann darauf nicht erwidern kann oder das nicht einordnen kann.
Letztendlich, was wäre denn dann der Umkehrschluss? Was ist denn dann die Lösung? Ist die einzige Lösung dann zu sagen, solche Formate darf es gar nicht erst geben, weil man die nicht kontrollieren kann? Oder gibt es andere Lösungen?
Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Also ich glaube, das hat schon auch eine Relevanz und auch schon eine Daseinsberechtigung, so eine Plattform. Aber dann hätte ich mir gewünscht, dass viel, viel klare Regeln auch von der Plattform definiert werden, was geht und was geht nicht. Dass es viel, viel klarere Meldefunktionen geben kann. Dass es mittlerweile hat man auch ein bisschen nachgebessert, viel, viel klare Sanktionsmechanismen auch gibt, wenn man so etwas sieht, dass eben nicht solche Phänomene wie ein 90 Millionen Twitter-Account von Donald Trump wachsen kann und damit dann natürlich eine sehr, sehr große Machtbasis auch darstellt. Und dass man schon von vornherein, bevor man so eine Plattform baut, sich über all diese ethischen Fragen Gedanken macht und nicht, wie das natürlich so ein bisschen die Herangehensweise auch des Silicon Valleys ist, wir stellen erstmal was hin, eine Beta-Version, die ist cool, die ist fancy, die ist irgendwie gut nutzbar und sich erst viel, viel später Gedanken macht, was das vielleicht für gesellschaftliche Verwürfnisse auch mit sich bringen kann. Das werfe ich der Plattform eigentlich eher vor.
Ist das ein Konzept, was salonfähig gemacht werden sollte, also was noch mehr funktionieren sollte, um neue Plattformen zu errichten, wo politischer Diskurs, wo öffentlicher Diskurs in Zukunft noch besser stattfinden kann? Oder würden Sie eher sagen, okay, es sollte eher eine App sein, wo man sich so ein bisschen austauschen kann über vielleicht Berufliches, über wie kann ich meinen Instagram-Kanal populärer machen, aber ist vielleicht nicht die Plattform, die es in Zukunft weiter so geben sollte?
Also ich bin ein sehr großer Fan von Audio-Inhalten, auch Audio-Only-Inhalten. Also wir haben es ja gesehen, es gibt einen Riesentrend seit Jahren auch in Deutschland bei Podcasts. Wir alle verschicken Sprachnachrichten über die Messenger-Dienste. Das heißt, das Thema Audio wird viel, viel größer werden, auch mit der Entwicklung von Smart-Speakern, die in den Haushalten immer breiter Verbreitung finden. Und gerade für politische Kommunikation sehe ich ein sehr, sehr großes Potenzial. Aber es braucht dann, glaube ich, andere Leitlinien, andere Ideen, eine viel, viel stärkere Verantwortung der Plattform, dort die Moderation quasi nicht outzusourcen an in dem Fall die Nutzerinnen und Nutzer, sondern dass da auch die redaktionell das viel, viel stärker begleitet wird, was da passiert. Also ich kenne eine tolle Audio-Idee aus Deutschland, Plura Polit heißen die Macherinnen, die dort jeden Tag eine politische Frage aus der Community einsammeln und das dann über Audio-Nachrichten von Spitzenpolitikerinnen beantworten lassen. Das ist dann moderiert, das ist eingeordnet, das ist kontextualisiert und das finde ich hochspannend und funktioniert wohl auch gar nicht so schlecht, auch wenn die App bisher nicht so bekannt ist in Deutschland.
So schätzt Martin Fuchs die App ein, Politikberater aus Hamburg. Er hat die App ja schon seit mehreren Monaten im Blick. Und einen Punkt, den er angesprochen hat, der macht mich besonders hellhörig. Clubhouse verschärfe die Verbreitung von Desinformation, von Hate Speech und von Hetze im Netz und könnte so zu einem neuen Tool für das rechte Spektrum werden. Den Punkt möchte ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. In den USA ist der Hype von Clubhouse bereits abgeflacht. Dort ist man jetzt schon an dem Punkt angekommen, sich mit dem Problem auseinandersetzen zu müssen, dass die Räume eben genutzt werden für rassistische, homophobe und menschenfeindliche Hetze. Und auch bei uns in Deutschland werden schon die ersten Fälle diskutiert. Es gab nämlich einen Audio-Talk auf Clubhouse unter dem Namen Lügenpresse, was ist los im Journalismus? Allein der Titel ist schon etwas kritisch, aber noch kritischer war, dass dort nicht nur Journalisten untereinander diskutiert hatten, sondern dass sich auch plötzlich Annabelle Schunke eingeklinkt hatte und auch mitdiskutieren durfte, sie aber als rechte Influencerin bekannt ist. Also sie schreibt für rechte Blogs im Internet und der Talk entfachte eine grundlegende Diskussion, nämlich wie viel Raum darf man rechten Influencern auf Clubhouse überhaupt einräumen. Angereichert wurde diese Debatte noch von einer Journalistin, die den Audiochat verfolgt hatte. Sie veröffentlichte auf Twitter danach einen Screenshot und auf dem konnte man sehen, die Bilder von den Journalisten, die bei dem Gespräch beteiligt waren und der Text von ihr, was ist los im Journalismus, wenn Kollegen mit Annabel Schunke reden, als wäre nichts. Als ich darüber recherchiert habe, bin ich auf Till Eckert gestoßen. Er ist Journalist bei Korrektiv, einem investigativen Recherchenetzwerk und er beobachtet unter anderem seit Jahren, wie Rechtsextreme in sozialen Netzwerken agieren. Deswegen wollte ich mit ihm sprechen und er hat mir gesagt, die Gefahr von Desinformation, die über Clubhouse verbreitet werden, wird in der kritischen Debatte noch gar nicht wirklich beachtet. Ich habe ihm deshalb gebeten, mir mal ein paar Beispiele aufzuzählen.
Also es gab schon den Fall, dass es in einem Raum, wo es eigentlich um das Thema Liebe und Beziehung gab, also eher sowas Trivialeres, da ein selbsternannter Doktor oder Therapeut aufgetreten ist und der hat dann da eben sehr misogynen, frauenfeindlichen Material von sich gegeben. Und dann gab es einen Raum, wo eine rechtskonservative Journalistin anwesend war, beziehungsweise nicht nur anwesend, sondern den auch moderiert hat selbst. Der war betitelt mit Die Lust an der Cancel Culture und ihre Auswirkungen. Und dort ging es dann nach Aussage einiger Zuhörenden um die Diskussion, ob Geflüchtete Schwule und Lesben aufknöpfen wollen. Also das passierte dann dort und dadurch, dass die Journalistin die Moderatorin war, konnte sie natürlich dann auch entscheiden, wer ihr da widerspricht und wer nicht.
Das heißt, man kann wild Aussagen treffen, die dann von niemandem eingeordnet werden. Ob das jetzt rassistisch ist, ob das diskriminierend ist, ob das rechtsradikal ist, es findet einfach keine Einordnung statt.
Einfach fachlich falsch. Also in der Regel obliegt es gerade ganz alleine den ModeratorInnen der Räume, sowas zu machen und die sind ja teils unerfahren. Also es sind ja teils Menschen, die dann auch gar nichts irgendwie mit Journalismus am Hut haben oder überhaupt keine Ausbildung in dem Bereich haben, also Moderatorentätigkeiten. Also die müssten dann solche problematischen Aussagen oder fachlich falsche, die müssten die quasi immer on the fly erkennen und dann halt auch irgendwie dekonstruieren. Und das ist ja beinahe unmöglich.
Studien zum Beispiel von der Hochschule der Medien in Stuttgart zeigen, dass 80% der Desinformation aus dem rechten Lager kommen. Kannst du denn jetzt schon erkennen, dass die Verbreitung von Desinformation und auch Missinformation dazu führt, dass Rechte die App für sich entdecken?
Da ist es aktuell noch ein bisschen zu früh. Die App gibt es ja in den USA schon länger. Da hat man schon so im Ansatz, in Anzeichen gesehen, dass es rechte Akteure gab, die versucht haben, eben Diskussionen an sich zu reißen, dann eben mit reingeworfenem Antisemitismus oder so dazu verwässern. Also das gab es in den USA schon. Wir hatten hier, wie gesagt, schon den Fall, dass Rechtskonservative unterwegs waren und eben versucht haben, da Diskussionen zu leiten auch oder Diskussionen eben mit ihren Inhalten zu füllen. Aber es ist noch zu früh, da jetzt eine Aussage zu treffen und das ist auch jetzt noch nicht ersichtlich.
Lass uns nochmal zu diesem Fall kommen, den du ja jetzt auch schon angesprochen hast, und zwar die rechte Influencerin und Bloggerin Annabel Schunke. Die war ja schon in mehreren Rooms, in mehreren Räumen, auch mit Journalisten. Dafür wurden auch die Journalisten kritisiert, dass sie einfach ganz normal mit ihr geplaudert hatten. Wie würdest du diesen Fall denn einordnen?
Ich persönlich war an diesem Gespräch nicht anwesend. Ich weiß, dass JournalistInnen da waren, die dann auch danach, ich meine mich daran zu erinnern, gesagt hätten, dass sie da durchaus versucht hätten einzuordnen bei den Aussagen, die diese Journalistin getroffen hat. Aber ich meine, man muss auch natürlich immer ein bisschen gucken und differenzieren. Das gehört natürlich schon auch dazu. Jetzt war hier eine rechte Aktivistin in diesem Gespräch anwesend, musste aber dann ja nicht bedeuten, dass sie dann dort unbedingt jetzt sofort die Gesprächshoheit hatte, vor allem wenn da dann eben andere erfahrene JournalistInnen drin waren. Das heißt, in diesem Fall finde ich es auch schwer, eine Einschätzung zu treffen. Ich finde einfach, man muss das Ganze noch ein bisschen länger beobachten. Die Vorzeichen, also die sind da und die zeigen zumindest mal in Richtung nichts Gutes. Vor allem dann nicht, wenn sich das ganze Ding dann öffnet. Aktuell ist es ja noch geschlossen, mehr oder weniger eine ganz elitäre Veranstaltung eigentlich. Aber es soll ja sukzessive auch geöffnet werden für andere NutzerInnen. Das heißt, wenn da dann rechte bis rechtsextreme InfluencerInnen beginnen, sich da in größerer Zahl zu versammeln, dann wird es ziemlich hart, das Treiben von denen dann auch zu beobachten.
Das heißt, es braucht auch bei einer Social-Podcast-App geschulte Moderatorinnen und Moderatorinnen, die die Gesprächsräume leiten und auch einschreiten, sobald Rassismus, Desinformation oder auch Verschwörungstheorien verbreitet werden. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Durch die Clubhouse-App entsteht eine ganz neue Interaktion mit der öffentlichen Community. Dadurch, dass es sich hier eben um Audiogespräche handelt, bekommt der Austausch plötzlich eine ganz andere Form der Nähe. Jeder kann im Schlabberlook entspannt zu Hause auf der Couch liegen und bei allen möglichen Themen mitdiskutieren. Teilweise mit Promis, mit Spitzenpolitikern oder er kann gar eigene Räume erstellen zu Themen, die er sich vorher ausgesucht hat und kann die dann auch moderieren. Bisher tummelt sich da aber eher eine Bubble aus Politikern, aus Journalisten, also generell Medienschaffenden. Also es ist noch ein exklusiver Raum. Und es gibt auch viele Experten, die jetzt schon sagen, der Hype wird eh nicht mehr lange anhalten. Und dafür könnten sich jetzt schon mehrere Gründe abzeichnen. Erstens, die Exklusivität wird irgendwann verloren gehen, spätestens dann, wenn die Android-Version auf dem Markt ist und dann auch jeder Zugang erhält. Zweitens, sie ist leicht zu kopieren, also es könnte auch sein, dass große Konzerne wie Facebook, Twitter oder andere einfach ähnliche Funktionen anbieten. Und drittens erfährt sie derzeit auch diesen Boom, weil sie eine super Ablenkung in Zeiten von Corona darstellt. Aber wird das denn wirklich auch noch so sein, wenn wir den Lockdown überwunden haben, wenn wir unsere sozialen Kontakte wieder treffen können? Wir werden das weiter beobachten. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und auch bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.